ARD.
9. November 1989. Die Stimmung in Berlin spitzt sich zu. An unterschiedlichen Grenzübergängen fordern die Menschen die Öffnung der Tore. Und tatsächlich, in den nächsten Stunden wird die Berliner Mauer fallen. Eine ganz besondere Person bekommt das aber erstmal gar nicht mit. Angela Merkel ist trotz ihrer hohen politischen Engagiertheit nicht bei den Grenzübergängen. Sie sitzt mit einer Freundin in der Sauna und dennoch wird dieser Tag ihre Karriere für immer verändern. Ihr lieben Mäuse des Wissens, welcome back zu einer neuen Folge Wissen mit Zoe. Mittlerweile sind wir einfach schon bei Folge 6 und heute mal endlich mit einem etwas positiveren Thema. Und ich denke, da sind wir uns alle einig, dass wir das nach den ganzen Dramen der letzten Wochen auf jeden Fall brauchen. Ihr habt abgestimmt und euch sehr eindeutig für eine ganz wichtige Politikerin entschieden. Angela Merkel. Wir klären heute, wieso sie in Hamburg geboren wird, aber in der DDR aufwächst, wie sie dann eine absolute Vorbildschülerin und Studentin wird und die allererste weibliche Bundeskanzlerin Deutschlands. Das alles heute, denn ihr hört Wissen mit Zoe. Kapitel 1. Angela. Ja, die Sommer in Hamburg, die sind speziell. Die zweitgrößte Stadt Deutschlands liegt sehr weit nördlich, nur 100 Kilometer entfernt vom Meer. Daher gibt es hier selbst im Hochsommer häufig Regen. Und so auch am 17. Juli 1954. Eigentlich sollten sommerliche Temperaturen herrschen, doch in Hamburg ist der Himmel grau. Gerade mal 16 Grad, dazu viel Regen. Trotzdem ist die Stimmung in der Stadt sehr gut. Deutschland ist vor 13 Tagen in Bern das erste Mal Fußballweltmeister geworden. Und die gute Laune überträgt sich auch in ein Krankenhaus, denn an diesem 17. Juli 1954 kommt in Hamburg ein kleines Mädchen zur Welt. Ihr Name ist Angela Dorothea Kassner. Und als hätte das Kind mit seinen ersten Worten sowas gesagt wie, boah, bitte nicht im regnerischen Hamburg bleiben, zieht die Familie nur wenige Wochen nach Angelas Geburt um. An einen Ort, wo damals nur wenige freiwillig hinziehen. In die DDR, also von West nach Ostdeutschland. Die meisten versuchen genau das Gegenteil hinzubekommen. Doch es gibt einen Grund. Angelas Papa Horst hat nämlich ein für ihn sehr wichtiges Jobangebot bekommen. Er ist evangelischer Pfarrer. Und in der DDR fehlen einige davon. So kommt die junge Familie nach Templin, ein kleines Städtchen in der Uckermark in Brandenburg. Etwa 11.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Um sich sauber zu integrieren, engagieren sich Angelas Eltern sehr. Mama Herland, eine sehr kluge Frau, ist studierte Lehrerin für Englisch und Latein. Anfangs darf sie erstmal nicht arbeiten, weil sie die Frau eines Pfarrers ist und die Kirche und die Schule strikt getrennt werden sollen. Also kümmert sie sich vorerst um die Erziehung von Angela und ihren jüngeren Geschwistern Markus und Irene. Später soll sie aber doch eine Einstellung bekommen. Horst und sie fügen sich generell schnell in die ostdeutsche Gemeinde ein, haben schnell einen gewissen Ruf. Die Wessis, die freiwillig zu uns kommen, denken viele. Etwas, das bei den allermeisten Ostdeutschen damals Eindruck macht. Angela lebt eine erfüllte Kindheit, zeigt sich schon früh als wissenschaftlich sehr begabt. Schon als Kind baut sie gerne Dinge auseinander, Radios, Uhren, alles Mögliche an Technik. Und auch in der Schule fällt sie früh durch extrem gute Leistungen auf. Sie wird eine Einserschülerin, besonders gut ist sie in Mathematik und Russisch. In der DDR ist die Sprache ab der 5. Klasse Pflicht. Sie wird darin sogar so gut, dass sie mit 14 eine landesweite Russisch-Olympiade gewinnt. Angela ist auch sehr beliebt bei ihren Mitschülern, manchmal lässt sie sie abschreiben. Außerdem engagiert sie sich bei den Pionieren, auch genannt die FDJ. Das ist damals eine staatliche Kinder- und Jugendorganisation der DDR, quasi eine Mischung aus Pfadfindern, Sportverein und auch ein Ort für politische Beteiligung. Angelas erste Kontakte zu dem Bereich, den sie später sehr prägen soll. Aber vorher macht sie erstmal ihr Abi und wie sie das macht. Sie wird eine der besten Schülerinnen des Jahrgangs. Abschlussnote 1,0. Für alle Schweizerinnen und Schweizer, die das hier hören, besser geht es damals in Deutschland nicht. Nach dem Schulabschluss geht es für Angela 1973 nach Leipzig, um an der Karl-Marx-Universität Physik zu studieren. Nebenbei arbeitet sie als Bardame in einer Diskothek und ein Jahr später macht sie einen Studierendenaustausch. Und der wird einiges in ihrem Leben verändern. Für ein paar Wochen will sie nach Russland, also in die Sowjetunion. Sie liebt ja schließlich die Sprache. Doch zurück kommt sie mit einer ganz anderen Liebe. Und zwar für einen gewissen Ulrich Merkel, ebenfalls Physikstudent in Leipzig. Wirklich nah kommen sie sich aber erst auf dem Austausch. 3 Jahre später heiraten sie und aus Angela Kassner wird Angela Merkel. Doch leider ist es eine Ehe, die nicht wirklich lange hält. Nach 5 Jahren trennen sie sich. Zu unterschiedlich sind die Vorstellungen vom Leben. Doch Angela bleibt Merkel. Zieht nach dem Studienabschluss nach Ostberlin, beginnt eine Promotion im Bereich theoretische Chemie, also eine Forschung, um einen Doktortitel zu bekommen. Und die Überfliegerin beeindruckt schon wieder alle. Sie promoviert 1986 mit Magna Cum Laude, also mit großem Lob. Das ist eine sehr gute Note für eine Doktorarbeit, nur eine Stufe unter Summa Cum Laude, also dem höchsten Lob. Sie heißt jetzt also Doktorin Angela Merkel. Doch die Arbeit danach in der Wissenschaft ist schwerer als gedacht. Das Leben als Forscherin in der DDR ist politisch sehr eingeschränkt. Reisen in den Westen? Kaum möglich. Es ist mittlerweile das Jahr 1989 und über Berlin liegt eine ganz sonderbare Stimmung, so als würde sich hier bald einiges verändern. Kapitel 2 – Der Weg in die Politik. 9. November 1989. Wer Folge 6 von Wissen mit Johnny gehört hat, weiß ganz genau, was jetzt kommt. Die Mauer, die Grenze, die Deutschland und auch Berlin geteilt hat, fällt endlich. Ost und West sind endlich nicht mehr getrennt. Nach mehr als 40 Jahren. Doch obwohl unsere Angela sehr politisch interessiert ist, bekommt sie davon gar nichts mit. Denn sie steht nicht am Brandenburger Tor und feiert oder reißt die Mauer mit ab. Obwohl diese nur knapp 3 Kilometer von ihrer Wohnung entfernt steht und sie schon im Fernsehen mitbekommen hat, was da passiert. Stattdessen sitzt sie wie fast jeden Donnerstag mit einer Freundin in der Sauna. Und ja, das ist kein Witz, während ein Katzensprung entfernt die Mauer fällt. Das Saunieren ist für sie einfach eine Art Tradition geworden und auch an diesem 9. November hält sie diese ein. Als sie dann fertig ist, zieht sie sich in Ruhe an und läuft zur Bornholmer Straße. Und dort schieben sich große Menschenmengen über die Grenze. Viele von ihnen waren noch nie im Westen. Es ist ein Tag des Jubels in Ostberlin. Doch Angela geht früh nach Hause, sie muss einen Vortrag vorbereiten. Trotzdem ist es auch für sie ein neuer Anfang. Zwischen der DDR und der Bundesrepublik Deutschland ist die Grenze zwar eingerissen, dennoch gehören die Länder noch nicht wieder zusammen. Nur ein paar Wochen später, im Dezember 1989, schließt sich Angela einer politischen Bewegung im Osten an. Sie nennt sich der Demokratische Aufbruch, eine ganz neue Partei, entstanden aus dem Wunsch, mehr Freiheit für alle Menschen einzufordern. Denn in den letzten Jahren ist die Führung der DDR immer extremer geworden. Es gab immer stärkere Kontrolle, wenig Freiheiten. Dem will man jetzt in der DDR entgegenwirken. Anfangs hilft Angela Merkel aus, wo sie kann, installiert Telefone, verkabelt Büros, stellt Rechner auf. Schnell fällt sie innerhalb der Partei als zuverlässig, klug und wortgewandt auf. Als dann auch noch herauskommt, dass sie einen Doktor mit Bestnoten und zahlreiche sprachliche Auszeichnungen vorzuweisen hat, bekommt sie schnell eine neue Position. Und zwar die als Pressesprecherin. Sie versteht einfach, wie man in dieser Zeit kommunizieren muss, wie man potenzielle Wählerinnen und Wähler erreichen kann. Im März 1990, als die erste freie Wahl der DDR näher rückt, schließt sich Merkels Partei, der Demokratische Aufbruch, dem Bündnis Allianz für Deutschland an. Das sind mehrere Parteien zusammen, angeführt von der CDU. Und dank der großen Partei gewinnt die Allianz die Wahl tatsächlich. Angela, die mittlerweile einige von sich beeindruckt hat, wird sogar stellvertretende Regierungssprecherin der letzten DDR-Regierung unter Lothar de Maizière. Ihr erstes Regierungsamt und das mitten in einem historischen Ausnahmezustand. Sie versucht in den folgenden Monaten in der Kommunikation zu unterstützen. Ost und West sollen wieder zusammenwachsen. Sie vermittelt, sitzt in Pressekonferenzen, antwortet auf Journalistenfragen. Und dann geschieht alles ganz schnell. Am 1. Juli wird die D-Mark eingeführt, eine gemeinsame Währung zwischen BRD und DDR. Im weiteren Sommer dann viele Verhandlungen und am 3. Oktober 1990 ist es dann soweit. Der Tag wird zum größten Feiertag im deutschen Kalender, denn endlich sind Ost und West wieder vereint. Damit verschmelzen natürlich auch die politischen Lager. Die Ost-CDU, der Angela mittlerweile beigetreten ist, wird in die CDU der Bundesrepublik überführt. Doch die DDR-Regierung ist jetzt natürlich Geschichte und das bedeutet, dass Angela zunächst ohne Job dasteht. Aber natürlich ist ihr großes Talent mittlerweile vielen aufgefallen. Die neue, große, gesamtdeutsche CDU sucht nach frischen Gesichtern. Menschen, die zwischen Ost und West Verbindung schaffen können. Und Merkel passt perfekt ins Profil. Sie ist jung, klug, ruhig und sachlich. Und nur ein paar Monate später findet die erste gesamtdeutsche Bundestagswahl statt. Und Merkel wird als Kandidatin aufgestellt. Im Wahlkreis Stralsund in Mecklenburg-Vorpommern tritt sie an. Und gewinnt tatsächlich. Mit 48,5% der Erststimmen wird sie gewählt. Und das bedeutet, ein paar Wochen später sitzt sie zum ersten Mal im Bundestag. Aber nicht in Berlin, denn die deutsche Hauptstadt ist aktuell noch Bonn. In dieser Zeit nimmt Angela an vielen Diskussionen teil, versucht immer wieder die Interessen zwischen Ost und West zu vermitteln. Und sie macht das Ganze so gut, dass Helmut Kohl, Kanzler des neuen wiedervereinigten Deutschlands, auch auf sie aufmerksam wird. Er holt sie für viele überraschend ins Kabinett. Das müsst ihr euch so vorstellen, das Kabinett ist quasi sein Team an Ministerinnen und Ministern. Ein Riesenschritt für sie. Sie wird im Alter von 36 Jahren Bundesministerin für Frauen und Jugend. In den Medien wird sie zu dieser Zeit oft als Kohls Mädchen bezeichnet. Sie wird abgewertet, einfach weil sie eine Frau ist. Angela findet das natürlich deprimierend, schließlich hat sie ihr Amt hauptsächlich ihrer eigenen Arbeit zu verdanken. Denn diese hat ihr einen unglaublich komethaften Aufstieg gebracht. Doch ihre politische Geschichte ist damit noch lange nicht am Höhepunkt. Kapitel 3 – Die erste Bundeskanzlerin. 16 Jahre lang regiert die CDU Deutschland, 16 Jahre unter Helmut Kohl. Doch 1998 ändert sich vieles. Die SPD unter Gerhard Schröder wird die stärkste Kraft, die CDU muss einen herben Verlust einstecken. Angela ist damals Umweltministerin und sie weiß, dass sich etwas innerhalb der CDU ändern muss. Immer wieder plädiert sie für eine Neuaufstellung der Partei und November 98 wird sie zur Generalsekretärin der Partei. Das ist schon eine ziemlich hohe Position, sowas wie die Chefin des täglichen Betriebs. Damit ist Angela nun zuständig für Wahlkämpfe, das Parteiprogramm sowie die Kommunikation nach außen. Sie wird so zum Gesicht des Neuaufbaus der CDU. Doch dann erschüttert ein schwerer Skandal die Partei. Altkanzler Helmut Kohl gibt öffentlich zu, über Jahre hinweg anonyme Spenden entgegengenommen und nicht ordnungsgemäß angegeben zu haben. Zwar gibt er an, dass er das Geld nicht für sich, sondern für die Partei genutzt habe, vollständig bewiesen wurde das aber nie. So oder so erleidet die CDU dadurch einen extremen Rufschaden. Für Angela Merkel ist es eine besonders schwere Situation. Schließlich war es Kohl, der sie entschieden gefördert hatte. Und dennoch wendet sie sich öffentlich von ihm ab. Und das bringt ihr große Pluspunkte bei den Wählerinnen und Wählern. Im April 2000 wird sie auf dem Bundesparteitag der CDU zur Parteivorsitzenden gewählt. Und das so eindeutig wie fast nie. Über 95% der Delegierten stimmen für sie. Damit ist sie die erste Frau und auch die erste Ostdeutsche an der Spitze der CDU. Und es ist eine für sie genau richtige Zeit. Europa befindet sich in keiner einfachen politischen Situation. Der gerade eingeführte Euro sorgt für viel Kritik. In Osteuropa kommt es immer wieder zu Unruhen, hohe Arbeitslosigkeit in Deutschland. Immer wieder werden Themen wie Integration diskutiert. Das Ganze schaukelt sich so hoch, bis es 2005 zur Eskalation kommt. Die SPD erzielt so schlechte Wahlergebnisse bei den Landtagswahlen, dass klar ist, Deutschland ist mit seiner Regierung unzufrieden. Kanzler Schröder zieht die Bundestagswahlen um ein ganzes Jahr vor und das ist die Chance für Angela. Sie wird Kanzlerkandidatin. Es folgt eine extrem enge Wahl, lange wird gerechnet, das Ergebnis verkündet Angela Merkel dann selbst.
CDU und CSU sind die stärkste Kraft.
Extrem knapp, aber es stimmt, es kommt zur großen Koalition mit der SPD. Und damit zu etwas, das es in diesem Land noch nie gegeben hat. Angela Merkel wird die erste weibliche Kanzlerin Deutschlands. Und ihre Amtszeit ist historisch. Genauso wie Helmut Kohl bleibt Angela 16 Jahre lang im Amt. Sie ist über 5.800 Tage Bundeskanzlerin. Und das mit unglaublich vielen Herausforderungen. 2010 steht Griechenland am finanziellen Abgrund und Merkel übernimmt Verantwortung auf europäischer Ebene, verhandelt Rettungspakete, pocht auf Reform, hält den Euro zusammen. Denn sie weiß damals,
scheitert der Euro, scheitert Europa.
Sie wird zur Krisenmanagerin des Kontinents, vielerorts respektiert, aber auch kritisiert. Dann beginnt eine Revolution in Nordafrika und dem Nahen Osten. Beim sogenannten arabischen Frühling kommt es zu Aufständen gegen diktatorische Präsidenten in mehreren Ländern. Ägypten, Jemen, Marokko, Tunesien. Libyen und Syrien stürzen dabei in einen Bürgerkrieg, ganze Städte werden zerstört, Millionen Menschen verlieren ihr Zuhause und fliehen. Zunächst in Nachbarländer, die Türkei, den Libanon oder nach Jordanien. Die Augen der Welt sind auf Angela Merkel gerichtet. Viele Länder haben sich entschieden, keine Flüchtenden aufzunehmen. Doch in einer Pressekonferenz sagt die Kanzlerin:
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Angela Merkel entscheidet, die Grenze nicht zu schließen. Wir schaffen das. Drei Worte, die Deutschland prägen werden. Das Land wird international zum moralischen Vorbild, durchlebt danach aber sehr turbulente Jahre, durchzogen von Kritik an dieser Entscheidung. Kritik an ihren Worten und Kritik an ihr. Merkel bleibt gewohnt ruhig, lösungsorientiert. Sie kurbelt die deutsche Wirtschaft an. Die Arbeitslosenquote sinkt von etwa 11% vor ihrem Antritt auf unter 6% im Jahr 2020. Doch dieses Jahr 2020 wird eine ganz besondere Herausforderung.
Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst. Seit der deutschen Einheit, nein, seit dem Zweiten Weltkrieg, gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames, solidarisches Handeln ankommt.
Das Coronavirus nimmt die gesamte Welt ein. Die Pandemie wird zur gewaltigen Aufgabe. Sie wird zur letzten großen Aufgabe für Angela. Die promovierte Physikerin setzt auf Fakten, auf eine möglichst ruhige Führung, enge Zusammenarbeit mit Gesundheitsexperten, mit ihren Ministerinnen und Ministern. Dann folgt das Jahr 2021. Im Herbst endet Merkels vierte Amtszeit. Man sieht ihr die 16 Jahre an. Ich habe euch mal ein Bild, das sie 2005 und 2021 zeigt, als Nummer 1 in die Shownotes gepackt. Im Sommer, kurz vor ihren letzten Tagen im Kanzleramt, versuchen einige ihrer Kolleginnen und Kollegen, sie zu überzeugen. Sie soll doch nochmal für 4 Jahre kandidieren. In Deutschland gibt es kein Limit, wie oft ein Staatsoberhaupt gewählt werden kann. Anders als in den USA zum Beispiel, wo ja nur 2x4 Jahre möglich sind. Dennoch lehnt Angela ab. Ohne große Inszenierung, ohne viel Aufruhr kündigt sie im Herbst an, nicht weiterzumachen. Eine Entscheidung, die viele auch traurig stimmt. Am 2. Dezember 2021 wird Merkel mit einem großen Zapfenstreich verabschiedet. Das ist eine besondere Verabschiedung, sowas wie das höchste militärische Ehrenritual der Bundeswehr. Angela wählt dafür Lieder, die ihre Geschichte erzählen. Kirchenmusik, DDR-Rock, persönliche Erinnerungen. Als sie ihre Rede eröffnet, hört man ihrer Stimme eine gewisse Emotionalität an.
Sehr geehrter Herr Bundespräsident, sehr geehrte Frau Bundestagspräsidentin, Exzellenzen, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger.
Es folgt ein ehrliches Danke.
Wenn ich heute hier vor Ihnen stehe, dann empfinde ich vor allem dieses Dankbarkeit und Demut.
Außerdem appelliert sie an die Menschen.
Ich möchte dazu ermutigen, auch zukünftig die Welt immer auch mit den Augen des anderen zu sehen. Also auch die manchmal unbequemen und gegensätzlichen Perspektiven des Gegenübers wahrzunehmen, sich für den Ausgleich der Interessen einzusetzen.
Die ganze Rede findet ihr als Nummer 2 in den Shownotes. Angela sagt zum Abschluss, dass sie froh zurückbleibt und endet mit dem Satz:
Es ist diese Fröhlichkeit im Herzen, die ich uns allen und im übertragenen Sinne unserem Land auch für die Zukunft wünsche.
Zusammenfassung: 1954 kommt die kleine Angela Dorothea Kassner in Hamburg zur Welt. Doch in der Hansestadt bleibt sie nur für ein paar Wochen. Kurz danach geht es für sie und ihre Familie nach Templin in die DDR. Ihr Vater ist Pfarrer, bekommt dort eine neue Anstellung. Angela wächst dort behütet auf, ist schon als Kind sehr wissbegierig, klug und kreativ. Sie baut Radios auseinander, liebt Mathematik und Sprachen. Sie wird eine der besten Schülerinnen ihres Jahrgangs, gewinnt sogar eine Russisch-Olympiade. Engagiert sich bei der FDJ, übernimmt früh Verantwortung. Nach einem 1,0er-Abi studiert sie Physik in Leipzig, lernt dort ihren späteren Mann Ulrich Merkel kennen, heiratet und trennt sich nach 5 Jahren wieder. Bleibt aber Merkel, auch namentlich. Sie promoviert 1986 mit Magna Cum Laude. Wird eine brillante Wissenschaftlerin, doch fühlt sich zunehmend gefangen im System der DDR. 1989 fällt dann endlich die Mauer. Angela erlebt den Moment nicht auf der Straße, sondern in einer Sauna. Und dennoch bedeutet er extrem viel für sie. Kurz darauf schließt sie sich nämlich dem demokratischen Aufbruch an, wird schnell Pressesprecherin, dann Ministerin in der letzten DDR-Regierung. Nach der Wiedervereinigung tritt sie der CDU bei, gewinnt 1990 ihr erstes Bundestagsmandat. Helmut Kohl erkennt ihr Talent. Er macht sie zur Ministerin für Frauen und Jugend und dann beginnt ihr Aufstieg erst recht. Merkel distanziert sich nach der Spendenaffäre von Kohl, wird 2000 Parteivorsitzende der CDU, als erste Frau und auch als erste Ostdeutsche. 5 Jahre später Kanzlerin. Auch hier die allererste Frau jemals. Sie führt Deutschland durch zahlreiche Krisen, ruhig, sachlich, unbeirrt. Wir schaffen das, wird zum Symbol ihrer Politik und auch zur großen Kritik. 2021 merkt man ihr an, wie viel Energie sie die letzten 16 Jahre gekostet haben. Und so tritt sie 2021 ab, nach 16 Jahren ohne Skandal, ohne Machtkampf. Ihr Abschied ist schlicht, die Wirkung aber gewaltig. Angela Merkel, die Frau, die Deutschland mit Ruhe, Verstand und Ausdauer geführt hat, sagt ein letztes Mal:
Ich danke Ihnen von Herzen.
Ihr Mäuse, die Folge hat mir persönlich echt gut getan, endlich mal so gut wie ohne Tränen der Recherche. Und wirklich auch wieder eine so beeindruckende Frau. Es war wirklich schön, über sie zu schreiben und zu sprechen. Wenn ihr Fragen zu unserer Ex-Bundeskanzlerin habt, stellt sie uns gerne. Hier auf Instagram oder per Mail. Ihr kennt das Spiel mittlerweile. Wir beantworten sie dann nächste Woche in Folge 7. Und damit kommen wir jetzt zu euren Fragen der letzte Woche. Als es um die pakistanische Freiheitskämpferin Malala Yousafzai ging. Nummer 1 kommt von Ellie und Cassie. Beide wollen wissen, ob die Täter von Malalas Attentat gefasst wurden. Und die Antwort lautet ja, aber. Denn die Attentäter und ein Teil der Drahtzieher im Hintergrund wurden 2014 festgenommen. Insgesamt 10 mutmaßliche Täter. Ein Jahr später wurden sie dann von einem pakistanischen Gericht wegen der Verschwörung zur Tötung von Malala Yousafzai zu lebenslanger Haft verurteilt. Doch im Juni 2015 tauchen dann Berichte auf, dass die meisten von ihnen wieder freigelassen wurden. Pakistanische Behördenvertreter bestätigen, dass 8 der 10 Verhafteten in dem Prozess aus Mangel an Beweisen wieder freigelassen werden. Und auch der mutmaßliche Schütze, der 3-mal auf Malala schießt, gehört dazu. Frage Nummer 2 ist von Max. Zoe, wie kam Malala eigentlich zur BBC? Also, als die Gewalt im Swat-Gebiet zunimmt, kommt ein BBC-Journalist auf eine Idee. Die beste Möglichkeit, über die Geschehnisse vor Ort zu berichten, wäre durch eine Studentin oder eine Schülerin. Also einfach jemand, der selbst direkt betroffen ist. Und durch Kontakte zu ihrem Vater findet er Malala, die dann anfängt, unter einem Pseudonym für BBC zu schreiben. Die letzte Frage für heute kommt von Shelly 3.0. Zoe, warum wollen die Taliban überhaupt, dass Frauen nicht zur Schule gehen? Ja, also ich verstehe, dass viele von euch das nicht verstehen. Ich meine, mir geht es logischerweise genauso. Die Taliban vertreten eine extrem konservative und alte Auslegung des Islams. In ihrer Ideologie soll eine Frau Hausfrau und Mutter sein. So wie es auch über Jahrhunderte der Fall gewesen ist. Bildung gilt als unnötig oder sogar als gefährlich. Denn Frauen, die lesen, schreiben und argumentieren können, lassen sich schwerer beherrschen. Die allermeisten islamischen Gelehrte außerhalb der Taliban sehen das übrigens ganz anders und fordern Bildung für alle. Und damit, meine allerliebsten Mäuse des Wissens, sind wir am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Es hat mir wieder großen Spaß gemacht. Schreibt uns super gerne, wie euch die Folge gefallen hat. Wir freuen uns auf euer Feedback. Wir sind wieder gespannt, für welches Thema ihr euch als nächstes entscheidet. Das hört ihr dann nächsten Mittwoch um 23.59 Uhr. Bis dahin verbleiben wir wieder mit ganz viel Liebe für euch alle und für weniger Wissen entfolgt uns.
Fritz ist eine Produktion des RBB.
Außerdem gibt's heute zum Schluss noch einen kleinen Podcast-Tipp von uns. Die Frauen, über die wir hier reden, waren natürlich alle unglaublich stark, aber auch sie hatten Selbstzweifel, Zukunftsangst und waren manchmal einfach lost im Alltag. Genauso wie wir alle. Und so geht es auch Levi Panell und Fabian Raschagai in ihrem Podcast Musste durch. Die beiden kennt ihr vielleicht schon aus eurem TikTok-Feed. Und in ihrem Podcast sprechen sie über Fails im Alltag, übers Dating, über Levis TikTok-Skandale und warum die beiden Beef mit Hannover haben. Und darüber, wie man überhaupt erwachsen werden soll. Hört rein und stellt den beiden auch gerne Fragen. Eine neue Folge Musste durch mit Levi und Fabi findet ihr jeden Freitag überall da, wo es Podcasts gibt. Den Link findet ihr auch in den Shownotes.